Folge 104. Heute über einen Sport, den ich ehrlich gesagt bislang ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe. Brazilian Jiu-Jitsu. Und dazu haben wir heute einen sehr erfolgreichen Trainer und Black Belt zu Gast. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Antonio Stanic.
Hallo, danke, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast. Ich fühle mich geehrt, die 104. Folge hier mit dir führen zu dürfen.
Ich freue mich, dass du da bist. Wir sitzen im Kurier bei meiner Arbeit. Du hast den Weg daher gefunden.
Direkt vor die Tür hast du mich geführt, ja.
Sehr gut. Du hast da gesehen, wie ich fast in die Tür reingelaufen bin, weil ich meinen Schlüssel vergessen habe und die Tür nicht aufgeht am Wochenende.
Ist gut zu wissen, jetzt weiß ich, wie ich in den Kurier reinkomme ohne Schlüssel.
Wochenends nicht. Du, Jiu-Jitsu ist dein Leben. Ich brauche dir gar nicht fragen, was es dir bedeutet, weil wir wissen es alle, vor allem die ein bisschen kennen. Aber was genau hat dich damals so gehuckt, dass du heute nicht mehr loskommst von dem Sport?
Ich glaube, das, was mich am meisten daran begeistert hat, war, dass ich einfach, ich glaube, im zweiten Monat circa, als ich Jiu-Jitsu trainiert habe, einfach von einem Blaugurt-Mädchen bewusstlos gewürgt wurde. Und ich mit meinen 96 Kilo damals mir gedacht habe, wow, das ist ein ziemlich effektiver Sport. Das muss funktionieren, ich muss das auch lernen, das darf mir nicht mehr passieren.
Ja. Für alle da draußen, die Brazilian Jiu-Jitsu noch gar nicht so kennen, es ist ein Bodenkampf. Es hat die Wurzeln im Japanischen ein bisschen Judo und Jiu-Jitsu, kann man das so sagen. Und es gibt keine Schläge, keine Tritte, es gibt viele dafür Würgegriffe, Hebel.
Ganz genau, ganz genau. Es wurde ja eigentlich abgeleitet vom Judo. Mhm. Judo gibt es ja schon ewig aus Japan halt, ja. Und ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg sind dann die ersten Judoka dann auch ausgewandert nach Brasilien und haben dann den ersten Brasilianern eben Judo beigebracht und dann hat sich eben aus dem Judo ein bisschen so halt das Brazilian Jiu-Jitsu rausentwickelt. Es gibt ja auch ein sehr cooles Buch über die Entstehung des Brazilian Jiu-Jitsus von Robert Drysdale, auch einem dekorierten Black Belt. Und ADCC Openweight, oder seine Kategorie hat er jetzt, glaube ich, weiß es jetzt nicht genau mehr. Aber er war auf jeden Fall ADCC Champion und ich weiß nicht wie vielfacher Weltmeister. Und der ist auch Historiker und hat dann eben ein Buch über die ganze Geschichte eben geschrieben, wen es interessiert.
Ich hätte es mir wahrscheinlich anschauen sollen.
Ja. Hey, ich habe es gekauft und es sind so viele Fakten drin, ich habe selber noch nicht ganz durchgelesen. Ja. Es ist sehr auf Fakten basierend. Also wenn man nicht wirklich im Sport zu 100% drin ist, sollte man sich einfach nur die Wikipedia-Geschichte durchlesen.
Die reicht schon vollkommen. Ja, genau. Da steht schon viel zu viel drinnen. Normalerweise frage ich immer die Personen, hey, wie bist du zum Sport gekommen? Eine meiner Lieblingsfragen. Bei dir war es eh schon durch die Recherchen, deswegen erspare ich da ein bisschen das Erklären.
Okay, super.
Ich versuche es mal zu erklären, wie du dazu kommen bist. Du sagst dann, ob es circa
stimmt
oder nicht. Ja, klar. Was ich gehört habe, du warst 17. Ja, alt, es war Dezember und der Lieblingskämpfer Mirko Krokop Filipovic ist damals submitted worden durch Jiu-Jitsu.
Genau,
und dann bist du ins Training und bereust es anscheinend bis heute nicht.
Nein. Also das war echt so einer der Sachen. Ich habe halt gesehen, ich wollte ja mit MMA starten. Man ist 17, man ist jung, man sieht halt diese ganzen Free Fights damals in Pride. Und es war einfach so cool und ich habe mir gedacht, so, ich will das auch lernen.
Das ist noch immer cool, ehrlich gesagt.
Ja, und viel besser geworden, cool. Viel professioneller geworden. Aber ich habe irgendwie meine Liebe im Jiu-Jitsu gefunden und wollte dann auch gar nicht mehr MMA kämpfen. Wobei ich es einmal gemacht habe. Einen Kampf habe ich schon gekämpft. Genau, ja.
Sprechen wir später drüber.
Ja, gerne.
Beim Abschnitt Niederlagen.
Genau, ja.
Aber was ich ziemlich cool finde eigentlich, die Geschichte, wie du dazu gekommen bist, weil du das so arg gefunden hast, dass der Lieblingskampf ausgejuckt wurde. Submitted worden ist. In letzter Zeit, ich habe in der UFC so viele Submission-Wins gesehen, dass ich mir gedacht habe, das gibt's ja nicht, die gewinnen alle durch Jiu-Jitsu oder Ringen oder irgendwas am Boden halt. Und ich dachte, okay, vielleicht macht das fast mehr Sinn als Thai-Boxen.
Ja, also MMA ist wieder ganz anders, als es eben noch vor 10 Jahren war.
Und das Jiu-Jitsu im MMA ist auch anders.
Ganz genau. Es ist, früher war es ja so, dass es gereicht hat, wenn du in einem Sport richtig gut warst. Und damit hast du dann deinem Gegner deinen Stil halt aufgezwungen und hast halt gewonnen. So wie es der Krokop eben im Stand eine Zeit lang gemacht hat und nur die Leute K.O. gehauen hat, haben es dann die Gracie-Leute auch gehabt im Jiu-Jitsu, danach auch Shakuraba und wie auch immer sie alle die ganzen Legenden geheißen haben. Und das hat sich jetzt alles halt so weiterentwickelt, dass man einfach ein vollständiger Kämpfer sein muss im MMA. Also jetzt reicht es nicht mehr. Genau, ja. Jetzt musst du alles können, alles wissen, weil es einfach so viel professioneller geworden ist. Jeder kennt alles, jeder weiß alles. Jetzt reicht nicht mehr eine Sportart. Deswegen will ich nicht sagen, das ist besser als das andere, sondern man braucht eben alles, um gut zu sein, würde ich sagen.
Du schaust da gerne ein bisschen UFC. Hast du damals den Kampf gesehen, vor ein oder zwei Wochen, vom Mokaev? Das war der Kampf, wo er an Niba zuerst in einer Niba-Situation drinnen war, so richtig arg überstreckt, rausgekommen ist und den Gegner submitted hat.
Mit einem
Real Naked Choke.
Ich habe mir das auch angeschaut. Ich habe nur das Foto gesehen, ich habe den Kampf nicht gesehen.
Es war so arg. Das war das erste Mal, dass ich mir echt gedacht habe, boah, wie cool ist Bodenkampf.
Ja, das war wirklich cool. Ich fand es halt nur richtig lustig, wie hart, was für ein harter Hund das war. Ich habe nur gehört, der hat. Ich habe mir so einen Clip, glaube ich, angesehen von der Pressekonferenz. Er hat gesagt, mein Fuß war halt durchgestreckt und ich habe mir gedacht, ich kann das jetzt nicht verlieren.
Es hat schon 5-6 Mal geknackst. Ja. Aber er wollte nicht aufgeben, weil das ist echt peinlich.
Ja, genau. Also ich glaube, sein Knie ist sicher auch kaputt, den werden wir jetzt nicht so schnell wieder im Käfig sehen.
Kreuzbandel ist teilweise eingerissen, habe ich gesehen. Aber er fällt anscheinend nur 6-8 Wochen aus, was echt ein Wunder ist. Wahrscheinlich mit 22 nur ein bisschen beweglicher.
Ja. Ich glaube, er ist auch Ringer.
Ja, er ist zwar in England aufgewachsen und so, hat aber Wurzeln aus
Dagestan,
Tschetschenien. Also wer ist da nicht Ringer?
Ja, die Ringer haben einfach, ich glaube, Ringer sind ja wieder mal eine ganz andere Gattung Mensch. Ja. Die sind von klein auf, die sind so flexibel, die sind so stark, die ringen aus unmöglichsten Positionen heraus. Ja. Und wenn man sich mal die Weltmeisterschaft oder die Olympischen Spiele im Ringen ansieht, dann merkt man, sind nicht nur Kampfsportler, die könnten, glaube ich, auch bei den Gymnastics mitmachen.
Ja, also das stimmt.
Sind verrückte Leute, deswegen.
Das sind wirklich crazy.
Verletzungspräventiv hat er wahrscheinlich durchs Ringen vorgesagt.
Ja, eine verrückte Sau. Der nächste Punkt. Punkt 2, warum ich eigentlich Jiu-Jitsu ziemlich cool seit neuestem finde. Sorry, ich bin da ehrlich. Immerhin hast der Podcast noch unschlagbar ehrlich.
Super, so soll es sein.
Tom Hardy.
Mr. Venom.
Super viele coole Videos gesehen von ihm auf Jiu-Jitsu-Turnieren und da habe ich gedacht, wow, wie toll ist er bitte, dass er da mitmacht und gewinnt, ehrlich gesagt.
Ich finde es auch super cool. Ich glaube, er hat jetzt in London wieder bei einem No-Gi-Turnier mitgemacht und hat auch wieder gewonnen.
Ja.
Und ich finde es einfach urcool, dass er reingeht und Vollgas gibt und dass auch die anderen ihn halt jetzt nicht auf ein Podest stellen, sondern wirklich gegen ihn Vollgas auch kämpfen. Wer so ein bisschen sich die Ausschnitte angesehen hat, das ist jetzt nicht so, dass sie ihn gewinnen lassen, sondern ich glaube, jeder möchte gegen Tom Hardy gewinnen.
Oh ja.
Jeder will sagen, ich habe Venom besiegt.
Ja.
Ja, ich finde das auch ziemlich cool. Ich habe da sogar eine lustige Geschichte über Tom Hardy. Ja, weil einer meiner Schüler, der Fawad, der kommt aus London eigentlich und der hat in Richmond trainiert auch öfters. Das war jetzt, ich glaube, sogar vor Covid oder, ja, so vor Covid noch. Und er war dort trainieren und hat sich gedacht so, boah, dieser Typ schaut so, der schaut diesem Typen von Venom so ähnlich. Und der schaut so komisch aus, einen langen Bart und Haare.
Er schaut ein bisschen aus wie ein Sandler manchmal, wenn er nicht gerade im Film ist.
Ja. Genau. Und die haben dann trainiert und nach dem Training ist dann so hingegangen, so, man, sorry, like, I forgot the name of this guy, but you look like the guy from Venom.
Oh my God.
Und er hat ihn halt so angesehen und hat halt so die Schultern hochgezogen und hat gesagt, yeah, I am the guy from Venom.
Oh my God.
So, also der hat ihn nicht einmal wiedererkannt und so.
Wow, Wahnsinn.
Und hat aber auch gesagt, dass der Typ back-to-back 1,5 Stunden Thai-Boxen trainiert hat.
Wirklich?
Sich umgezogen hat und dann 1,5 Stunden Jiu-Jitsu trainiert hat. Und das ist echt ein Monster. Also der verdient sich echt den Respekt. Also er hat den Respekt verdient, dass er ist wirklich auch ein guter Martial Artist. Genau, ja. Also ich finde ihn sehr cool.
Ja. Ja. Org, ich habe da so ein lustiges Video mal gesehen, eben von ihm auch. Und da gibt es dann dieses Voice-Over, gell? Also eine Person hat das halt drüber gesprochen und er hat dann sozusagen die Gedanken von dem Gegner von Tom Hardy laut ausgesprochen. Und er sagt so, hey, okay, cool, jetzt kämpfe ich da gegen Tom Hardy. den werde ich jetzt besiegen. Und dann plötzlich ist Tom Hardy halt besser. Und er sagt so, hey Tom, bitte lass mich gewinnen, meine Familie ist da. Das ist das Einzige, was ich kann. Ich bin nur Wochenendstar. Ich kann nur Jiu-Jitsu. Ja. Nimm mir das nicht weg. Und so, meine Frau mag die eh so schon. Du musst nicht gegen mich auch noch gewinnen. Wie schaut mir das aus? Das war so lustig, das Video. Das ist echt, ich glaube, ich habe mir schon 10 Mal angeschaut. Es macht so viel Spaß, solche Videos anzuhören.
Oh ja. Es gibt ja sehr viele Celebrities, die Jiu-Jitsu machen. Ja, man sieht das ja ein bisschen vermehrt in den Staaten. Ashton Kutcher ist ja auch brandgut im Jiu-Jitsu.
Genau, ja. Was man ihnen gar nicht ansehen wird.
Ja, nein, überhaupt nicht. Ja. Dann, ich glaube, Mario Lopez, der ist auch blaugut. Es hätte eigentlich einen Superfight geben sollen zwischen Mario Lopez und okay. Verdammt. Wir haben jetzt gerade über ihn gesprochen.
Über wen? Tom Hardy?
Tom Hardy, also, danke schön. Oh mein Gott. Ich bin so schlecht, was Namen und Celebrities angeht. Ja. Also ich vergesse das immer wieder.
Ja.
Ich finde das ziemlich cool, weil für unseren Sport ist es eine ziemlich coole Werbung.
Ja.
Und was noch lustiger ist, ist, dass eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo über Tom Hardy ein bisschen gesprochen wurde, waren gerade die ADCC. Und okay. Die ADCC, wer das nicht kennt, die Abu Dhabi Combat Championships, sind so etwas wie die Olympischen Spiele in Brasilien Jiu-Jitsu. Das heißt, wer das gewinnt, ist halt so ein Superstar. Ja,
alle 2 Jahre.
Ganz genau.
Ja.
Und die waren gerade vorbei und alles, was in der Öffentlichkeit so über Jiu-Jitsu geredet wurde, war einfach nur über Tom Hardy, den Blaugurt, der gerade Jiu-Jitsu-Turniere kämpft. Ja. Und man hat so überhaupt nicht über die ADCC gesprochen. Ich fand das ziemlich lustig. Das
ist schon arg eigentlich.
Eigentlich schon, ja. Ja.
Hast du nicht auch die Europameisterschaft gewonnen im brasilianischen Jiu-Jitsu?
Mhm. Man muss das immer so ein bisschen unterscheiden, weil es gibt sehr viele Leute, die sagen, ich bin Europameister im Jiu-Jitsu. Man unterscheidet das erstens in Gurtklassen und in Altersklassen. Das heißt, es gibt Weiß, Blau, Violett, Braun, Schwarz.
Mhm.
Und dann gibt es auch noch bis 30, das ist die Adult-Klasse und dann 30 plus. Und das geht dann so in 5er Schritten meistens.
Und du bist jetzt 30?
Ich bin jetzt 30 geworden, aber ich kämpfe trotzdem noch mit den bis 30-Jährigen. Also, okay. Weil in meiner Meinung nach, ein paar Masters werden mich jetzt hassen, zählen nur die Adult-Sachen als wirklich jetzt irgendwie. Also Black Belt Adult ist, du kannst sagen, ich habe was gerissen in Brasilien Jiu-Jitsu. Wenn du in dieser Altersklasse und Gurtklasse nicht Europa-Weltmeister geworden bist, finde ich, ist es nicht, kannst du dich nicht als Europameister deklarieren.
Also eigentlich ist es sogar für dich ein bisschen ein Nachteil, wenn du dort kämpfst, weil die Jüngeren wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drauf haben vielleicht, oder?
Einfach jünger sind.
Ja.
Jünger
ich sind. Wollte es nicht so sagen,
das
aber
ja. Es weiß sicher nicht, ich bin ein Freak, was Jiu-Jitsu angeht.
Ja.
Und ich war jetzt überall auf der Welt wieder unterwegs und habe auch trainiert mit den Leuten und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zu den oberen 10% gehöre, was das Wissen im Jiu-Jitsu angeht und ich das jetzt noch auf die Competition-Matte bringen muss und ich mir eben diese Adult Black Belt Klasse auch die Titel holen werde noch. Aber ja, es ist ein Nachteil, wenn man wird ja immer älter, nur beim Brazilian Jiu-Jitsu ist es anders. Es ist ja auch im MMA, wenn man jetzt den Glover Teixeira sieht, der ist
mit 41, 42 in sowas.
42 ja. World Champion oder geworden.
Genau,
in der UFC. 43,
ja. So.
Und das ist bei uns auch so. Also man kann sicher noch bis 40 kann man mit der in der also Weltklasse Athlet sein.
Ja.
Gibt auch viele. Mein Trainer, also der André Galvão, der ist 39.
Er schaut aus wie ein Monster.
Er ist ein Monster. Ja. Ich habe wenige Leute gesehen, die stärker sind als er. Also es gibt 2 Leute, die stärker sind als er, mit denen ich auch trainiert habe. Der eine ist der Kainan Duarte, der jetzige 2-fache ADCC-Champion.
Ja.
Und der allerstärkste, ich habe mit wirklich, wirklich vielen Weltmeistern trainiert, ist Alexander Rakic.
Okay.
Es gibt keinen, der explosiver und stärker ist als er.
Ja. Deswegen also hast du The Rocket.
Und dieser Name ist ihm gerecht.
Ja.
Genau, und der ist 39, der André Galvão, und hat jetzt einen super Fight gehabt, eben gegen Gordon Ryan, der 27 ist.
Ja.
Und hat die meisten Siege in der ADCC jetzt gehabt. Und deswegen kann man locker noch bis 39, 40 auch noch Wettkämpfe machen und auch noch mithalten. Es gibt echt so Ausnahmen. Den Cyborg, Abreu, den Wagner Roger, das sind alles auch noch Leute, die jetzt so 39, 40 sind und mitmachen. Ja. Der Wagner Roger hat jetzt die Weltmeisterschaft mit 39 gewonnen, wo ich auch teilgenommen habe. Meine Kategorie hat er gewonnen.
Oh, wie cool.
Also
hast du gar nicht so viele Siegeschancen ausgerechnet, wann er dabei ist?
Ich bin hingegangen und habe mir gedacht, also ich kann das gewinnen.
Ja.
Habe in der ersten Runde auf einen Vorteilspunkt verloren.
Okay.
Es gibt im Jiu-Jitsu, ist ziemlich komisch, also beim Judo hast
Wem
du...
Wem sagst du das?
Für alle, die jetzt zuhören. Beim Judo hat man ein Regelwerk,
ja,
und du hast eine Rundenzahl. Soweit ich mich jetzt nicht irre, oder beim Ringen, beim Judo ist es jetzt 2x3 Minuten,
okay,
und dann gibt es einen Golden Point.
Ja.
Im Jiu-Jitsu hast du verschiedene Verbände, das heißt, du hast verschiedene Rundenzeiten und du hast verschiedene Regeln.
Okay.
Das heißt, du musst eigentlich jedes Mal für einen anderen Verband dich anders vorbereiten.
Mhm.
Du hast nicht einen gemeinsamen Nenner. Ja, du musst immer was anderes auf dich, auf die, ja, auf die Zeit, zum Beispiel der IBJJF, International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, ist eine Runde 10 Minuten.
Es ist lang.
Genau.
Bist du gut?
Bei der ADCC, bei den Trials jetzt, ja, ist eine Runde 6 Minuten. Dann hast du bei der IBJJF ist es ein Punkteregelwerk, mhm, also eher auf Punkte basierend. Da gibt es weniger Submissions. Und bei der ADCC ist es eher auf Submission orientiert.
Okay.
Das heißt, du hast die ersten 3 Minuten, gibt es keine Punkte. Und dann zählen erst Punkte nach 3 Minuten.
Okay.
Das heißt, jemand kann den Rücken nehmen und in den ersten 3 Minuten und,
ja,
dann seid ihr wieder, weiß nicht, nach, in einer neutralen Position und dann hast du trotzdem noch immer Zeit zu gewinnen und es ist nichts passiert. Das heißt, die, okay, Leute riskieren dann auch mehr. Das,
ja,
sind halt so die Unterschiede, die es gibt in den verschiedenen Verbänden.
Ja, spannend.
Und so muss man auch strategischer eben kämpfen, weil im Jiu-Jitsu ist es, mhm, halt auch, wer mehr weiß, der gewinnt. Ja.
Da haben wir schon gesprochen halt,
genau,
davor.
Genau,
ja.
Ja.
Das ist, du bist, ich glaube, einer von den 15, 16 Österreicher mit einem Schwarzgurt im brasilianischen Jiu-Jitsu in Österreich.
Genau, ja.
Schon eine Elite-Gruppe, ha?
Ja, ja, das stimmt, ja.
Kennst du die anderen 14, 15?
Ich kenne ein paar, weil mit den meisten hat man ja angefangen zu trainieren.
Ja.
Das ist ja so, die
meisten, okay,
kennt man halt, ja,
ja.
Ich rede jetzt von den Leuten in Wien. Jetzt, es gibt ja jetzt auch schon weiter außerhalb von Wien. Black Belts,
ja,
Klagenfurt, in Graz und überall jetzt, glaube ich, schon. Und ich kenne jetzt nicht alle persönlich, aber man kennt sich halt schon in der Szene, ist, ja, auch nicht so groß jetzt. Nur wenn ich das jetzt vergleiche mit, als ich angefangen habe, vor jetzt 13 Jahren, hat es keinen Black Belt gegeben im ersten Jahr.
Okay.
Das war ein Brown Gurt.
Ja.
Und dann hat es irgendwann einmal ein Black Belt gegeben und jetzt hat man an jeder Ecke in Wien mehr oder weniger ein Jiu-Jitsu-Gym.
Wahnsinn.
Das ist ziemlich, ziemlich cool, das mitzuverfolgen, ja, auch, wie sich das so entwickelt hat.
Vor allem das Spannende ist eigentlich, du wolltest nie Sportler werden. Hättest du da das jemals gedacht, dass du wirklich mal ein Schwarzgurt bekommen würdest?
Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mit Sport mein Geld verdienen werde.
Ja.
Ja. Weil ich eben
bin, vor allem in Österreich.
Vor allem in Österreich, das stimmt. Das ist noch einmal schwerer zu erreichen.
Ja.
Ich war generell immer ein faules Kind, muss ich sagen. Also immer übergewichtig.
Ja. Was ich gar nicht verstehe, dass du übergewichtig sein kannst, weil der Papa ist extrem sportlich, was ich so gehört habe.
Genau, ja. Mein Vater ist jetzt bald, der wird bald 60 und,
ja,
ist jeden Tag am Radeln und ist letztes Jahr mit seinem Fahrrad den Großglockner raufgefahren.
Wahnsinn. Okay.
Ja. Und er zählt es aber nicht, weil er in den letzten 20 Metern vom Fahrrad gefallen ist.
Okay.
Weil er wollte es in einem durchfahren und er sagt, nein, ich habe es nicht geschafft und deswegen muss er es jetzt nochmal machen.
Na,
ja, ja. Was? Ich glaube, da habe ich den Ehrgeiz ein bisschen von ihm vererbt,
okay,
bekommen.
Ja. Wieso warst du damals übergewichtig? Sorry, falls die Frage zu persönlich ist. Aber
nein, überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe ja auch Asthma eigentlich und ich wurde mit,
okay,
Cortison behandelt.
Ja.
Und irgendwie bin ich dann übergewichtig geworden. Und
das haben sie nicht gescheit eingestellt gehabt damals.
Wahrscheinlich, ja. Und ich habe aber nie wirklich Lust gehabt. Mein Vater hat immer Sport geliebt, hat mich immer eigentlich mitgenommen. Nur ich habe nie wirklich eine Liebe dazu irgendwie herstellen können zum Fahrradfahren, zum Fußballspielen, zum Basketballspielen. Es waren halt immer Spiele. Und
dann
habe ich schon ein bisschen mit ihm auch, weil er auch Kampfsportler ist. Er hat selber auch Kickbox-Kämpfe und Thai-Box-Kämpfe gehabt und auch Karate trainiert, ganz, ganz früher.
Von daher kommt's.
Genau, ja. Mein Onkel ist ja auch zum Beispiel Nationaltrainer gewesen im Taekwondo.
Echt?
Von Bosnien und Herzegowina. Der war mit denen bei den Olympischen Spielen dabei,
ja,
in Peking damals.
Ja.
Und ich weiß nicht. Und Jiu-Jitsu war so das erste... Der erste Sport, der mir halt Spaß gemacht hat, wo ich mir dachte, boah, das ist nicht langweilig, das ist cool. Man muss denken, man muss sich bewegen und so 90 Minuten sind einfach mit einem Wimpernschlag vorbei und ja. du hast halt Sport gemacht. Das hat mich eben so sehr begeistert, dass es Spaß gemacht hat und es gut war für meine Gesundheit und ich mich einfach wohlgefühlt habe, auch das zu tun. Und mein Vater war auch ziemlich lustig, weil er so gedacht, ich habe ja von einem Tag auf den anderen habe ich jeden Tag Jiu-Jitsu trainiert. Mhm. Es war so, ich habe angefangen, ich habe mich angemeldet und war so, puh, ich muss das jetzt jeden Tag machen, von Montag bis Samstag.
Deswegen hast du dann die Hack nicht fertig gemacht?
Genau, ja, deswegen habe ich dann Schule geschwänzt auch am Vormittag.
Um zu trainieren,
ja. Weil ich am Samstag einen Wochenendjob hatte und ich konnte am Samstag nicht zum Training.
Ja.
Deswegen musste ich diese eine Trainingseinheit unter der Woche reinbekommen.
Das verstehe ich. Also, das ist natürlich
das verständlich. Das war halt Prinzipien, man hat Prinzipien.
In der Bäckerei hast du gearbeitet, gell?
Genau, damals ja. war es, habe ich in der Mann-Bäckerei gearbeitet und immer wieder dann später auch zusätzlich an der Tür gearbeitet. Und
wie alle Kampfsportler gefühlt einmal.
Genau, ja. Weil man eigentlich mit dem so am Wochenende arbeiten kann, unter der Woche trainieren. Ich habe die Schule dann auch fertig gemacht. Mhm. Jetzt nicht, dass es heißt, hey, der hat Jiu-Jitsu gemacht und hat die Schule nicht fertig gemacht. Nein, ich habe die Hack fertig gemacht.
Abendschule, Uhrzeit neben zwei Jobs und Training.
Genau.
Fässer ausgeliefert hast damals.
Ja, ich hab für eine Getränkefirma gearbeitet und dann ja. habe ich, der Boss war ziemlich cool, weil er hat das auch gemacht, okay. hat dann später auch sogar gesponsert, nachdem ich aufgehört habe zu arbeiten. Das war ein wirklich cooler Typ. Hauke Getränke, ein kleiner Shoutout dafür. Dankeschön nochmal. Der war ziemlich cool, weil er gesagt hat, so, ja, du kannst trainieren gehen, dann liefer halt aus, wann immer du fertig bist, bist du fertig und mach halt deine Sachen, die du machen musst. Ja. Und das war halt ziemlich cool, weil manchmal habe ich halt bis eins in der Früh gearbeitet, aber ich habe halt auch trainieren können. Dann habe ich das stressig. Unter der Woche gemacht, am Wochenende noch an der Tür gearbeitet, ja. weil das ganze Reisen und so, ich meine, kostet ja. Das heißt, alles, was ich an Geld verdient habe, habe ich auch wieder ausgegeben für Seminare,
Turniere,
weil es ist nicht so wie jetzt, wie heutzutage, dass du jedes zweite Monat ein Turnier in Wien hast, sondern du musst es irgendwo hinreisen, nach Lissabon, nach wo auch immer halt die Szene besser war, nach London, nach Polen und das hat halt alles gekostet und deswegen, aber es war halt eine Investition und mir hat das halt Spaß gemacht, mir hat das also, Geld konnte ich sowieso nie wie immer nicht wirklich was anfangen, weil es so eh nie da war am Anfang.
Ja.
Deswegen waren das so Erinnerungen, die ich halt damit gewonnen habe. Ich fand das ziemlich cool.
Es ist schöner als wie, keine Ahnung, Luxusgewand oder was machst du mit einem teuren Auto? Steht denn vor der Tür?
Ja,
Ich meine, ich habe dein Auto jetzt gar nicht angeschaut. Was hast du für eins?
Ich habe gar keins, das ist das Auto von meiner Freundin. Ich habe es mir ausgewagt.
Ich habe mir gedacht, für mal in die Podcast-Interviews hast du immer gesagt, du fährst nur mit dem Fahrrad.
Ja, genau, das habe ich jetzt auch aufgegeben, weil ich meine ganze Energie nur ins Jiu-Jitsu reinsteck. Ich fahre nur U-Bahn eigentlich.
Ja.
Und
hey, ja. Wie geht es dir jetzt eigentlich mit dem Asthma? Du hast erwähnt, als Kind hast du Asthma gehabt. Wie ist das jetzt mit Leistungssport und Asthma?
Ja, ich habe es, ich brauche es einfach eigentlich immer nur, wenn es kalt ist.
Mhm.
Also ich merke, dann bekomme ich so Kurzatmigkeit und dann muss ich das benutzen. Aber sonst ist es okay. Also wenn es warm ist, habe ich überhaupt keine Probleme. Mhm. Sobald es ein bisschen kälter wird, so 5 Grad bis
okay.
Minus, bis in die Minusgrade. Aber ich benutze es ein- bis zweimal im Jahr vielleicht. Maximal fünfmal so, wenn man es jetzt.
Wie ist das bei Wettkämpfen? Weil ich denke mir so, ich würde eher Asthma kriegen vor dem Wettkampf, weil ich da nicht gescheit atme, weil ich so nervös bin. Dass da eher so
ich eigentlich Atmung. Gar nicht.
Echt nicht?
Nein,
bist du entspannt?
Nein, also entspannt weit davon. Niemand ist, glaube ich, entspannt, wenn man kämpft. Jeder, der das sagt, der lügt.
Okay.
Jeder, der sagt, ich hab keine Angst gehabt, sondern ich war voll entspannt und überhaupt nicht nervös. Das ist eine Lüge, eine hundertprozentige Lüge.
Ich glaube es eh nicht.
Ja, also, nein, aber es, da spüre ich es gar nicht, also da habe ich keine Probleme.
Okay.
Auch beim Trainieren nicht, eigentlich wirklich selten benutze ich das irgendwie, keine Ahnung. Ich will es auch nicht wirklich jetzt dauerhaft nehmen, weil wenn ich es nicht brauche, will ich es nicht nehmen. Also ich bin da nicht so ein Fan.
Hey, wir haben gerade davor über Gürtel gesprochen, du hast einen schwarzen Gurt. Helio Gracie, der hatte einen Rotgurt. Er ist so ein bisschen Legende in dem Sport,
genau.
Brauchen wir gar nicht eigentlich erwähnen. Alle, die es nicht wissen, googelt's.
Ja.
Und den roten Gürtel bekommst du ab dem 9. dann, so Meistergürtel. Ich habe das nicht gewusst, ich habe immer gedacht, ab dem schwarzen Gürtel ist vorbei.
Nein.
Es gibt noch ein paar.
Genau, also es ist so, dass man, es kann auch sein, dass ich jetzt ein Blödsinn rede, aber am Anfang ist es so, die ersten 5 Jahre bekommt man alle 3 Jahre einen Strap. Das heißt, einen Dan. Ich bin jetzt Black Belt, aber ich habe noch keinen Dan auf meinem Black Belt. Das heißt, das bekomme ich erst nach 3 Jahren. Dann hat man den ersten Dan und dann geht es bis zum 5. Und dann, glaube ich, ist man Coral Belt.
Mhm.
Das ist dann rot-schwarz. Und dann, oder ab dem 7. ist man Coral Belt, keine Ahnung. Aber die ersten 5 Dans, keine Ahnung, bekommt man eben alle 3 Jahre und dann ist es alle 5 Jahre.
Okay.
Das heißt, bis zum 9. Dan dauert das halt sehr lange. Das heißt, das sind dann ab dem Black Belt, glaube ich, noch 5x3, 15 und dann nochmal 20, also glaube ich über 35 Jahre Black Belt muss man dann sein, dass man zum Coral Belt kommt, weil den Red Belt bekommt man generell nur als Auszeichnung, wenn man etwas Großartiges für den Sport gemacht hat.
Okay, das hat er also gemacht, definitiv.
Genau, also das ist etwas, was man nicht so einfach bekommt. Ja. Und man muss es praktizieren, das heißt jetzt, wenn du ein Black Belt bist und einfach jetzt, oh cool, ich habe das jetzt erledigt auf die Art und ich mache kein Jiu-Jitsu mehr, dann kriegst du auch keinen Dan.
Also okay.
Das ist jetzt nicht so, dass man es einfach automatisch bekommt, sondern du musst halt schon weiter trainieren. Ja.
Und Leistungen bringen wahrscheinlich.
Ganz genau. Ja. Ganz genau.
Fand den Anspruch extrem cool. War der von irgendwem von den Gracies, der schon sehr, sehr alt ist, mit 90 nur auf der Matte war und da trainiert hat und gegen jemanden und hat halt nicht so viel machen können noch.
Genau.
Aber im Kopf hat er gesagt, habe ich den Gegner schon 5-mal besiegt mit verschiedenen Positionen. Das finde ich extrem cool.
Genau, ich glaube, er war 94 sogar.
94. Ja.
Und hat halt gesagt, so ja, ich bin halt, da kann man halt nicht jetzt so anfangen zu trainieren wie als 19-Jährigen.
Und du kannst dann immer mit 4-1 jemanden, keine Ahnung, so herumschleudern oder was weiß ich, am Boden.
Sicher nicht so jetzt, wie man es sonst gemacht hat. Aber er halt, sie haben halt aus dem Mount, glaube ich, war das. Also er ist unten gelegen und so, hat halt verteidigt und hat halt seinen Kopf trotzdem arbeiten lassen. Das heißt, Jiu-Jitsu ist halt wirklich eine Kopfsportart und die Human Chess auch. Da geht man halt die Züge durch. Das heißt, es ist wirklich wie Schach. Das heißt, du hast deine Öffnungszüge und beim Jiu-Jitsu ist es genauso. Da hast du halt nur noch viel mehr, weil du auch so viele unendlich verschiedene Züge eigentlich voraussehen musst und sie aber auch noch umsetzen musst. Das heißt, es ist jetzt nicht nur, du musst es kennen, sondern du musst es auch umsetzen können. Und das ist eben das, was es so schwierig auch macht, weil es unzählige Wege gibt, zur Submission zu kommen.
Spielst du viel Schach?
Gar nicht.
Okay.
Gar nicht. Weil einfach Jiu-Jitsu so viel
ist schon Schach genug.
So aufwendig ist.
Ja.
Ich finde es cool. Bei uns am Balkan hat das ja auch so eine richtige Tradition, das Schachspielen. Also bei mir in der Familie spielen alle Schach. Nur ich habe mich nie hingesetzt und habe halt die Schachzüge auswendig gelernt, weil das ja auch wieder.
Das ist fast wie so Cheaten, Art, oder?
Ja, schon ein bisschen. Man muss es halt. Aber es ist so, wenn du die Züge auswendig weißt, dann gewinnst du. Und so ist es im Jiu-Jitsu auch. Wenn du das alles auswendig kennst, du weißt ganz genau, okay, wenn ich jetzt da drücke, dann können nur 2 Reaktionen kommen. Aus diesen 2 Reaktionen können wieder nur 2 Reaktionen kommen.
Ja.
Und so geht das halt immer weiter und weiter. Ich habe es ein bisschen gespielt, als das Damen, der Queen's Gambit ist rausgekommen.
Oh, das war super.
Das war eine super coole Serie.
Cool, Die habe ich durchgeschaut, wirklich gebingewatcht.
Ich auch.
In einem Tag.
Ich fand die wirklich, wirklich cool. Und das hat mich auch ein bisschen ans Jiu-Jitsu erinnert, wenn sie so im Bett liegt und die Züge vor sich sieht und so.
Ja.
Das passiert mir auch. Deswegen habe ich wirklich mitfiebern können, auch mit ihr. Und da habe ich so ein bisschen dann Online-Schach gespielt. Habe ich mit meiner Freundin angefangen, Schach zu spielen und sie hat mich besiegt.
Und dann hast du nie wieder gespielt?
Nein, dann habe ich einmal mir Schach aufs Handy runtergeladen und habe einmal 1-2 Wochen gespielt und gesagt, hey, wir müssen wieder spielen. So zum Thema Ehrgeiz jetzt. Hab dann gewonnen.
Und dann hast du nie wieder gespielt?
Nein, das Lustige war, sie hat mich ausgelacht, weil sie hat gewusst, sie hat verloren. Und ich sage, wieso lachst du? Ich habe dich besiegt. Sie sagt so, ja. Aber du hättest mich schon vor 10 Zügen besiegen können.
Nein!
Ja, so. Oh und dann war meine Karriere, dann war meine Schachkarriere vorbei. Ja.
Okay. Oh, das verstehe.
Ja, also ungeschlagen, nein, nicht ungeschlagen, 1-1.
1-1, ja. So belastet es besser.
Ja, viel, viel
guter
besser.
Abgang.
Ganz genau, ja.
Hey, du hast schon gesagt, das ist alles sehr zeitintensiv. Du steckst, glaube ich, 60 bis 65 Stunden wirklich von Regeneration, Videos anschauen, Sport ins brasilianische Jiu-Jitsu. Schon viel. Manche sind mit einem 40-Stunden-Job schon überfordert.
Ja, es sind wieder 2 verschiedene Sachen. Das ist auch, wieso ich so viel Zeit investiere, ist, wenn du für jemanden arbeitest oder für dich arbeitest. Das sind halt wieder 2 verschiedene Sachen, das muss man auch verstehen. Und das ist alles für mich gerade. Deswegen ist es für mich jetzt keine Sache, wo ich mir denke, ah verdammt, ich muss das jetzt machen, sondern ich mache das gerne. Mhm. Weil ich habe mir eins gesagt, wenn ich das nicht mehr gerne mache, dann höre ich auf damit und suche mir was anderes.
Ja.
Wenn ich dann dorthin komme, wo ich denke, ah, ich will kein Jiu-Jitsu mehr schauen, ich will kein Jiu-Jitsu mehr trainieren, sondern es ist für mich wie Arbeit,
mhm.
dann muss ich was anderes finden, weil ich will nichts, was ich mache, dass es sich wie Arbeit anfühlt. Obwohl es Arbeit ist. Mhm. Ich meine, nicht falsch verstehen, es ist schon Arbeit, es ist auch sehr hart.
Das ist ein positiver Stress.
Genau.
Ja.
Genau. Also ich mache es halt wirklich...
Nicht nur fürs Geld.
Genau. Ganz. Also ja. wenn ich es fürs Geld machen wollen würde, dann hätte ich schon lange was anderes gemacht.
Ja.
Also mit dem Jiu-Jitsu wird man nicht reich. Noch nicht.
Journalismus an und glaubst du. Ja. Jetzt steige ich Jiu-Jitsu um.
Ja. Viel mehr Spaß. Also weiß nicht. Für mich wäre es viel mehr Spaß.
Ja.
Also ist es eigentlich. Ja.
Ja.
Nein, auf alle Fälle, was ich da noch dazu sagen wollte, nur ist das einfach... dass es nur ein Teil vom Jiu-Jitsu ist, das Trainieren. Und man muss, wenn man zu den Besten gehören möchte, muss man auch Technikvideos schauen. Man muss sich, man muss Tape-Studies machen. Man muss sich die Züge man muss das auswendig lernen einfach. Es ist ein Lernen. Also es ist so, es ist eigentlich wie Studieren.
Mhm.
Also ich sitze zu Hause und wenn ich mir Technik-Sachen anschaue, dann schaue ich es mir nicht jetzt 5 Stunden an ein Video, sondern ich schaue mir die Position eine halbe Stunde an.
Okay.
Kommt drauf an, ob ich die Position schon kenne. Wenn ich es kenne, dann kann ich mir mehr anschauen. Wenn es total neu für mich ist, ich schaue es mir eine halbe Stunde an.
Okay.
Und dann musst du das über die nächsten Wochen erarbeiten. Es ist nicht etwas, man schaut es sich an und dann kannst du es umsetzen, sondern du musst das zuerst einmal drillen, also und dann musst du sparen. Das heißt positionelles Sparring und Drillen.
Mhm.
Im Drillen ist es so, dass dein Partner dir so gut wie möglich hilft, die Technik hinzubekommen.
Ja.
Und im Sparring ist es so, dass er alles tut, um dass du es nicht hinbekommst. Und dieser Prozess dauert einfach. Das heißt, viele verstehen es auch falsch, wenn ich sage, ich lerne über Technikvideos, ach, ich schaue mir jetzt ein Video an, 8 Stunden lang und jetzt weiß ich alles. Nein, du musst es ja auch merken und umsetzen können und verstehen können. Und dann kommt es auch darauf an, welche Videos man schaut, weil manche kannst du nicht schauen als Anfänger und manche kannst du nur, wenn du fortgeschrittener bist, schauen, um sie zu verstehen. Deswegen ist es trotzdem noch immer so wichtig, in einer Schule zu lernen, weil dann hast du jemanden, der dir das erklärt. Ja,
das macht auch viel Sinn, weil ich habe mir schon so oft Videos angeschaut und denke mir so, boah, das ist schon schwer, ich verstehe noch immer nicht, wie das geht, ich sehe es, aber ich sehe es eigentlich nicht wirklich, was da abgeht.
Ganz genau.
Das ist das Schwierige.
Ganz
ja.
genau. Es geht immer um ein Detail. Ich sage immer, wenn du im, egal was du machst jetzt, egal welcher Sport, du gehst ins Training und du siehst, weiß nicht, bei uns gibt es nicht mehr als 2 bis 3 Techniken pro Trainingseinheit.
Oh, okay, das macht Sinn.
Weil es einfach viel zu viel ist. Ich kann dir eine Technik zeigen und dein Kopf wird so voll sein, dass du denkst, verdammt, ich will nicht mehr lernen.
Ja.
Aber wenn du ein Detail merkst, dann war das schon genug für dieses Training. Du brauchst nicht alles merken. Weil das nächste Mal, wenn ich dir dieselbe Position zeige, dann kennst du dieses eine Detail schon und dann legst du Wert auf ein anderes.
Okay.
Und deswegen dauert es auch so lange, dann gut zu werden in dem Sport, weil du dir nicht alles auf einmal aneignen kannst, sondern du brauchst, es braucht Zeit.
Vor allem, wenn du sagst, du schaust A-Technik eine halbe Stunde lang an.
Eine Position, sage ich
genau,
jetzt mal.
Genau,
ja. Es ist ja so, ich weiß nicht, wie viele Züge es jetzt im Schach gibt.
Mhm.
Und ich glaube, du hast 10.000, ich weiß nicht, ob es 10.000 Züge sind im Schach.
Ich habe keine Ahnung.
Und ich glaube, du hast einfach 10-mal mehr noch im Jiu-Jitsu.
Oh, wow, okay.
Weil du einfach, jede Grifffolge ist anders.
Ja.
Das heißt, wenn jetzt, ich greife auf dein Handgelenk und meine Finger zeigen nach unten und dann greife ich um und die Finger zeigen nach oben, dann ist es eine andere Technik. Jetzt nur, um es zu verstehen.
Mhm.
Ja, es geht jetzt nicht um die Technik, was ich jetzt sagen möchte, sondern ums Prinzip, dass sich die Technik mit jeder Grifffolge ändert. Und du kannst, es ist so wie ein Test.
Mhm.
Du kannst nicht, wenn du eine Frage bekommst, eine falsche Antwort drauf geben, weil das ist dann, wo du verlierst.
Ja.
Wenn du die richtige Antwort drauf gibst, dann kommst du weiter, dann bist du 5% weiter zur Submission. Und so geht dann der Weg bis zur Submission, bis zum Sieg.
Jetzt bist du sehr ehrgeizig, wie wir schon erfahren haben, mit Schach und deiner Freundin.
Ja.
Wie ist es dir damals gegangen? wie du das erste Mal von einer Frau ausgejoggt worden bist. Wie sehr hast du die danach verbessert oder wie sehr hat es gepusht, sich zu verbessern?
Ich glaube, das hat mich so sehr gepusht, dass ich in dem Sport geblieben bin, okay. Weil ich mir gedacht habe, das darf nicht mehr passieren.
Ist es noch einmal passiert? Naja, ist der Sport
nein.
Im Training?
Von einer, nein, dabei noch nicht. Ich glaube, die Einzige, die das schafft, jetzt noch, wäre die Hilde Drechsler.
Ja, genau.
Die könnte das noch schaffen.
Ja, mal schon einen Podcast gehabt. Die ist ja, wirklich, ja.
Die ist super cool. Die jetzt auch wieder anfängt zum Competen.
Ja.
Aber nein, also ich bin schon noch bewusstlos geworden manchmal, weißt du, weil manchmal respektiert man den Würgegriff nicht und im Training passiert das einfach. Und dann ist man halt bewusstlos. Ich glaube, es war ein Training, 2-3 Mal ist das in meiner Trainingskarriere passiert. Aber ja, es gehört dazu und das war aber der Grund, wieso ich dann beim Jiu-Jitsu auch bleiben wollte, weil ich das ziemlich cool gefunden habe, dass einfach jemand, der so viel leichter und schwächer ist als ich, mich bewusstlos wiegen konnte. Weil Kohan kann sie mich nicht.
Ja,
also jeder, der sagt, dass ein 60-Kilo-Mädchen ein 90-Kilo-Mann Kohan kann, die nicht gerade eine UFC-Kämpferin ist, wird das nicht funktionieren. Ja. Also jeder Self-Defense-Kurs, der auf Schlagen und Treten basiert, der sagt dann, ja, du musst nur in die Eier treten, oder aber das funktioniert nicht. Du musst, wenn du dich als Frau selbst verteidigen möchtest, 2-3 Mal in der Woche trainieren. Egal, ob es Thai-Boxen ist, Boxen, Jiu-Jitsu, Ringen, Judo, das sind so die Hauptsportarten, wo ich finde, die wirklich was bringen.
Ja.
Aber du musst es trainieren.
Ja.
Weil wenn du es nicht trainierst, dann hast du ein Problem. Oder sagen wir mal so alle Kampfsportarten, wo es ein Sparring gibt, wo du halt wirklich kämpfst, weil das sind halt dann die Real-Life-Situationen, die dir auch passieren werden, dann kannst du dich auf sowas vorbereiten. Alles, wo es kein jede Kampfsportart oder Self-Defense-Kurs, wo man sich, wo man dann nicht kämpft oder wo man das nicht übt, ist Bullshit.
Ja,
bringt nichts. Einfach so. Und ich finde das traurig, dass es einfach so viele Menschen auch jetzt in Österreich gibt, die das verkaufen und dann die Frauen in eine Sicherheit wiegen, die sie unzurecht haben. Also die funktioniert einfach nicht. Also das sind dann Frauen, die sich denken, ha, ich kann den jetzt K.O. hauen. Und dann kommen sie in eine Situation, verlieren vielleicht ihr Leben, weil sie sich denken, sie können sich wehren. Das ist eigentlich ist das fahrlässig, was die Leute machen.
Ich habe es aber auch schon gehört, in der Mädel hat sich mal wirklich wegen 2-3 Stunden Self-Defense das an einer Vergewaltigung rausgebracht. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich halt auch Ausnahme, also es ist nicht so leicht. Ich meine, es bringt schon ein bisschen was, Selbstverteidigung, aber es ist natürlich, kommt drauf an, wenn du einen Typen hast, der vielleicht irgendwas drauf hat und nicht gerade in der Spargel ist.
Ja, genau.
Ist halt natürlich, du hast keine Chance als Frau.
Also, ja. Es kann sicher, es kommt drauf an, was sie jetzt gemacht hat, diese 3 Stunden.
Und vielleicht ist sie schon super sportlich gewesen, weißt du? Also, was hat sie für Basic?
Ja, vielleicht war ich zu hart, ja. Vielleicht,
nein, ich verstehe es voll. Nur, ich möchte nur nicht alle Mädels da draußen laufen.
Nein, überhaupt nicht.
Selbst Self-Defense hilft nichts.
Nein, aber ich finde, man muss das aktiv betreiben.
Du hast voll recht.
Also ich finde jetzt nur so einen Kurs von 2 Stunden und dann noch. Wir machen solche Kurse, damit wir Frauen dazu bringen, dann Jiu-Jitsu zu trainieren. Also nicht jetzt, das sagen wir auch immer dazu, wenn wir solche Sachen machen. Und oft geht es aber auch, ich meine, es gibt schon andere Sachen, die auch helfen, wie die Körpersprache und solche Sachen.
Die haben
Sachen
dann anders auftreten.
Und die Haltung und das kommt dann auch alles mit dem. Ja. Dieses Selbstbewusstsein kommt einfach dann noch, wenn man das öfters trainiert und macht.
Voll.
Und dann kommt man vielleicht auch gar nicht in so Opferrolle rein.
Genau, ja. Hey, aber wenn wir schon bei dem ganzen Thema sind und auch ein bisschen bei Niederlagen verlieren.
Ja.
Noch nicht, also keine Sorge, wir haben nur 1-2 Fragen vor uns, also bevor wir zum MMA-Kampf kommen.
Also überhaupt kein Problem, ich rede gerne über Niederlagen, die gehören einfach dazu.
Das
also
stimmt.
Überhaupt im Jiu-Jitsu ist es noch viel verkraftbarer als im MMA, weil im Jiu-Jitsu verliert man einfach. Man kommt nicht drum herum.
Das ist
nicht
so
zu verlieren.
Ein großer Unterschied zum Boxen, weil die meisten Kämpfer haben so Angst vor dem Verlieren. Die nehmen dann gerne im Boxen auch einen Gegner, der eigentlich gar nicht so gut ist oder der schwächer ist, damit halt einfach sein Fight-Record noch gut dasteht. Aber das ist ja auch nicht der Sinn von einem Sportler, wenn du die nicht mit den Besten messen möchtest oder mit jemandem, der vor dir steht.
Nein, für mich sind das keine Sportler. Also wenn du jetzt nur den Rekord aufbessern möchtest.
Ja, was so viele machen. Vor allem im Boxsport, ja.
Urviele. Aber ich finde, dass du wirst nie irgendwo hinkommen.
Ja.
Weil wenn du jetzt nur gewinnst gegen irgendwelche, weiß nicht, Fliesenleger aus irgendeinem anderen Land, ich weiß nicht, damit du deinen Rekord hoch, ganz genau.
Ja.
Das, also mich wird das nicht reizen.
Ja.
Und dann kommst du aber auch international nicht irgendwo hin, weil du musst dich mit den Besten messen. Und dann, wenn etwas nicht hingehört hat, dann wird das schon einen Grund haben.
Stimmt.
Dann musst du weiterarbeiten, die Sachen verbessern, die du falsch gemacht hast, und dann wirst du besser werden. Aber wenn du nur gewinnst und nur halt für dein Ego den Sport machst, dann ist es schön für dich, aber nicht gut für deine Profikarriere, falls du das machen möchtest oder so. Also ich finde auch, die Leute müssen von dem Gedanken wegkommen, der nächste Khabib Nurmagomedov zu werden, weil das ist eine Ausnahme, das ist einer unter, ich weiß nicht, wie vielen MMA-Sportlern. Ja. Und Fans sind generell sehr, wie soll ich sagen, die Leute lieben dich eh nur, wenn du gewinnst. Also ist ganz egal. Den Khabib haben sie nicht einmal geliebt, als er gewonnen hat, weil er war so langweilig beim Kämpfen und bla bla bla. Jetzt wird er aber als der Greatest of All Time teilweise tituliert.
Längste Winning Strike.
Genau, ich finde, man sollte sich nicht zu viel Gedanken machen über wer mag mich, wer sind meine Fans. Und das kommt alles mit dem Erfolg, glaube ich. Davon bin ich der festen Überzeugung.
War der härteste Kampf gegen einen guten Kämpfer oder war der härteste Kampf vielleicht gegen dich selbst?
Inwiefern?
Bei Brazilian Jiu-Jitsu, Alter, allein da sich aufzuraffen, jeden Tag, wenn der Körper schmerzt, aufzustehen und ins Training zu gehen.
Ja.
Fuck, ich würde es nicht schaffen.
Ja, ich glaube, das Schlimmste für mich ist das Competen, weil ich messe mich da jetzt schon. Es ist generell schwer, weil wir jetzt, ich bin die erste Generation von Black Belts eigentlich in Wien. Das heißt, meine Trainingspartner haben später begonnen. Das heißt, ich habe auch jetzt manche Trainingspartner verlierst du auf dem Weg, weil sie nicht dasselbe Ziel wie du anstreben. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren einfach eine gute Gruppe an Wettkämpfern hier in Wien, auch aus verschiedensten Schulen, einfach auf einen Haufen geworfen. Und jetzt wird das Training langsam super gut. Nur bei mir war das Problem auch, so wie jeder, ich hasse es ja genauso zu verlieren. Nur ich musste halt auf viele Wettkämpfe gehen, um gegen gute Leute zu kämpfen, damit ich besser werde, damit ich eine Konkurrenz halt auch habe. Ja. Weil mein Training hat die letzten Jahre so ausgesehen, dass so sehr viel positionell, damit ich eben in Positionen komme, die nicht gut für mich sind. Weil wenn ich jetzt nur in Positionen bin, die gut sind für mich, und ich spare jetzt die ganze Zeit mit meinen Schülern und mache sie kaputt und so. Ja. Und jetzt komme ich in eine Situation, in der ich nie im Training komme, das ist für mich schlecht. Das heißt, mein Training ist halt 90% positionell.
Mhm.
Also 10% ist freies Sparring. Der Rest sind nur Positionen. Und das ist schon hart, weil es wiederholt sich ja dann auch immer wieder und es wird ja dann gleich und dann musst du die Reaktionen üben und testen und es ist halt wirklich viel Arbeit, deswegen jede Position. Ich habe zum Beispiel Montag, Mittwoch ist Top spielen, Dienstag, Donnerstag ist Bottom, Freitag sind die Leglocks dran.
Ja.
Und dann wird das noch einmal unterteilt in viele verschiedene Positionen.
Mhm.
Und das ist halt schon dann sehr hart über eine gewisse Zeit für den Körper, für den Kopf. Aber es ist beides ziemlich, ziemlich, ziemlich hart zu trainieren und ziemlich hart zum Wettkämpfen, weil das eine, was man lernen muss, ist eben die Technik zu verfeinern.
Ja, voll.
Und das zweite ist es dann eben auch auf der Wettkampfbühne, das wiederzugeben.
Mhm.
Weil das ist auch wieder etwas, wobei ich mir sehr schwer tue. Jeder ist da anders. Es gibt natürliche Wettkämpfer und es gibt welche, die Trainingsmeister sind. Ich würde mich eher einschätzen, als ich bin der Typ, der im Trainingsraum besser ist als beim Wettkämpfen. Und ich bin gerade die letzten Jahre dabei, das alles auf die Wettkampfbühne zu bringen. Und es kann jetzt noch 2 Jahre dauern oder es kann noch 5 Jahre dauern, bis ich dort bin, wo ich bin. Aber man muss halt, glaube ich, die gewisse Zeit auch auf dieser Wettkampfbühne bringen, bis man den Erfolg bekommt. Weil jeder, der jetzt Weltmeister ist, hat diese Zeit auf der Wettkampfbühne vor mir schon erledigt. Das heißt, also ich glaube, es ist nur ein Dranbleiben.
Stimmt.
Und Da bin ich der festen Überzeugung, sonst würde ich das alles nicht machen.
Consistency is the key.
Ganz genau. Sagt man immer. Und wer noch ein cooles Buch dazu lesen möchte, The Outliners.
Okay.
Das ist einer meiner Lieblingsbücher.
Ja.
Es ist wirklich, wirklich cool und da geht es genau um diese Sachen. Ich glaube, es ist von Glenn Maxwell.
Okay.
Das kommt
so bekannt vor.
Es ist ein super cooles Buch
ja.
und da geht es um, wieso die Leute erfolgreich sind. so in Kurzfassung, ich will auch nicht spoilern, da so viele verschiedene Attribute, die dir eben nahegelegt werden, und um zu verstehen, wieso jetzt ein Bill Gates so viel Geld gemacht hat oder eben die Leute eben so erfolgreich sind, wie auch immer. Mhm. Es geht jetzt nicht nur um sportliche Aspekte, sondern verschiedenste Sachen auch. Ja.
Ich finde es immer so traurig zu sehen, wenn jemand das Potenzial hat und das Körperliche alles da ist, aber die das einfach mental nicht auf die Reihe bekommen. Wenn genau, du mental diese Hürden hast und da einfach nicht, deinen Kopf auf die richtige Bahn bringst.
Das muss man lernen.
Ja.
Das ist etwas, manche machen das ganz natürlich. Ich versuche mich ja da auch so weiterzubilden mit diesen ganzen Mindset-Sachen und meditieren und solche Sachen. Und ich rede auch oft mit den Leuten, ich habe auch mit dem Kainan Duarte, der ist jetzt eben noch einmal ADCC-Champion geworden, gesprochen, wie er was macht und Sachen, die er ganz normal macht, habe ich mir erst aneignen müssen.
Okay.
Zum Beispiel, geht er nach dem Training in San Diego auf ein ruhiges Plätzchen und macht dort einfach, schaut sich den Sonnenuntergang an und macht seine Atemübungen. Ich sage, von wo hast du das? Er sagt so, ich fand das eigentlich immer ziemlich entspannend. Ich habe irgendwann damit angefangen. Und das sind so Sachen, die manche eben natürlich machen. Und manche müssen sich das irgendwie anders aneignen. Deswegen hat jeder seinen eigenen Weg zum Erfolg. Nur manche hören dann auf.
Ja.
Das ist der Fehler. Man muss halt nur, glaube ich, dranbleiben. Und irgendwann kommt man dann eh dorthin.
Ja.
Man muss halt nur dafür arbeiten. Ohne Arbeit kommt man nicht dorthin.
Das gibt's nicht, ja.
Und jeder, der sagt, er ist erfolgreich geworden, international, ohne viel Arbeit, stimmt auch nicht.
Mhm.
Und alleine hat man das auch nicht geschafft. Man braucht immer ein Team hinter sich.
Du hast recht.
Ohne den geht's nicht.
MMA-Kampf. Du hast angemacht, bist ausgenockt worden und hast dann nie wieder angemacht. Ist es so genau wie mit Schach?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Warum hast du... Jiu-Jitsu hat da mehr Spaß gemacht, offensichtlich.
Genau. Naja, das war noch die Anfänge. Ich war Blaugurt damals.
Okay.
Das war also echt schon vor 10 Jahren war das. Ich war Blaugurt und ich habe ein Angebot bekommen. Bitte?
2014 war der Kampf.
Ja, super. 9 Jahre
war es. Genau, ja. Wollt ihr nicht ausbessern, sorry.
Nein, das passt schon. Ich hab diese Timeline gar nicht so,
ja, so im Kopf. Ich habe gestern drüber geschaut.
Cool. Auch wieder was gelernt. Ich habe das Angebot bekommen, um den Titel zu kämpfen dort.
Oh, okay. Der hat gesagt, schon dazu einen Titelkampf. Okay.
Genau, das war so, wenn ich jetzt gewinne, habe ich einen Titel gewonnen. Wenn ich verliere, ist nichts passiert. Ja, genau. Und ich glaube, von dem Typen war der Rekord damals 9-0 oder 11-0, ich weiß es jetzt nicht. Und bei mir war es halt der erste. Das heißt, ich wurde eingeladen zum Verlieren. Ja.
Oh mein Gott. Aber was ist er für ein Typ, dass jemand mit so einem Rekord gegen jemanden kämpft, der im ersten Kampf hat? Sorry, aber...
Keine Ahnung. Ich fand's trotzdem lustig, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich habe ihn mir erst letztens wieder angesehen, weil einer meiner Schüler... Den ich bully die ganze Zeit, ich sage das auch öffentlich.
Ich komme doch nicht in der Tür. Ich will nicht gebullied werden.
Nein, das ist der Jonas, der ist noch sehr jung und der muss ein bisschen erzogen werden. Und der hat diesen Kampf rausbekommen, als der Dominik Bell da war, der hat ein Seminar gegeben und der hat mich dann auch darüber ausgefragt und haben wir uns den Kampf angesehen und er hat so, boah, du hast MMA gekämpft, du hast verloren und hat sich dann in Dauerschleife meinen K.O. angesehen. Er so, boah, das ist der schönste Tag meines Lebens und hat sich das, glaube ich, so 10 Mal angesehen. Und dann habe ich mir auch nochmal angesehen und es war nicht mal so schlecht, ich habe einfach nur eine beschissene Overhand dann auf die Schläfe kassiert und bin dann, es war halt dumm, weil ich als Jiu-Jitsu-Kämpfer dann gar nicht den Boden gesucht habe, weil meine Strategie für diesen Kampf war, es ist fremdes Publikum und ich möchte den K.O. hauen.
Mm.
Und das war halt nicht klug. Als Jiu-Jitsu-Typ jemanden K.O. zu hauen, der Typ war Thai-Box-Kämpfer, der war Thai-Boxer. Das war eigentlich das Blödeste, was ich tun konnte.
Also aber, typischer Anfängerfehler.
Ja.
Besiege mit dem, was am besten kann.
Ja, mein
obwohl
damaliger...
deine Stärken nicht
genau,
stärkst,
genau, das war blöd. Aber mein damaliger Trainer, den hat das nicht interessiert.
Okay.
Der hat das nicht unterstützt, der ist nicht mitgekommen. Also ich bin eigentlich alleine hingefahren mit einem Freund damals, um dort zu kämpfen. Das war eigentlich generell alles der Urblödsinn. Das war ziemlich, ziemlich amateurhaft. Das würde ich jetzt nie so machen, ohne wirkliche Vorbereitung. Und
na komm, du warst 20. Oder
genau, ja, man weiß es nicht besser. Und deswegen finde ich es cool, dass ich diese Erfahrungen aber auch gemacht habe, weil so müssen es meine Schüler nicht mehr machen.
Also stimmt, ja.
Ist schon cool.
Du hast jetzt schon eine Person erwähnt, Dominik Bell.
Genau, ja.
Das ist doch der Typ, der damals von dem Athos in San Diego, glaube ich, ja. Ein Freund von, wie heißt er? Galvao? Ja, genau.
Genau, das ist der André Galvao, das ist ja der... Das ist ja der.
Wir sind die halben, Namen noch neu, ich habe ihn gestern fünfmal angeschaut.
Ja, dafür kennst du dich eh gut aus eigentlich, ja, dass du gestern drüber geschaut hast. Ja. Na, der André Galvao ist der Gründer von Athos.
Dem folge ich jetzt sogar auf Instagram.
Ja.
Damit ich mal den Typ merke. Ein cooler Typ.
Ja, der hat so viel, der hat ja auch als kleines Team eben angefangen, mit ein paar Leuten, mit 10 Leuten in der Garage.
Ja.
Und ich glaube, wir sind 2017 und 2018 oder 2018 und 2019 Weltmeister geworden in der Teambewertung.
Wahnsinn.
Also das mit wirklich wenig Leuten.
Mhm.
Und der hat was wirklich Großartiges geschaffen. Und der Dominik Bell ist halt ein Schüler auch von ihm.
Genau, und der war da in Österreich, weil er Verwandte hat.
Ganz genau. Österreich. Also von seiner Freundin haben die Eltern hier gewohnt.
Okay.
Und der war zufällig nach der Europameisterschaft damals da. Und dann haben wir das erste Mal miteinander trainiert. Und dann war das nächste Jahr wieder da.
Mhm.
Und dann habe ich auch, glaube ich, meinen zweiten oder dritten Kampf in der Purple Belt Klasse verloren. Und dann hat er gesagt so, hey, wenn du besser werden willst, komm nach San Diego.
Und du hast am nächsten Tag den Flug gebucht.
Und ich habe am nächsten Tag den Flug gebucht. Ich habe gesagt so, hey Dom, schau, ich bin dann da. Er sagt, cool, willkommen. Also, dann bin ich dorthin geflogen und habe 7 Wochen dort gewohnt.
Das ist so cool, dass die so chillig sind. Das mag ich bei Kampfsportler. Dass die einfach sagen, du kannst bei mir wohnen.
Ja.
Ey, ist wurscht, bleibst halt mal 2 Monate.
Ja, genau.
Die sind alle so chillig drauf.
Das war super cool. Also er hat mich wirklich super, super aufgenommen. Und durch ihn bin ich dann eben auch in Athos reingekommen und habe alle Leute kennengelernt. Und habe jetzt eigentlich mehr oder weniger weltweit eine Zeit Familie. Ja. Also das war ziemlich lustig. Ich war jetzt letzte Woche in Thailand noch, in Phuket.
Mhm.
Und habe dort bei Phuket MMA, Bangtao MMA trainiert. Und sehe auf einmal dort 2 Leute vom Athos HQ, den Josh Hinger und den Lucas Barbosa. Und er so, hey, Brother, was machst du da? Bla, bla, bla.
Cool.
Und dann trainierst du dort. Und man sieht sich einfach auf der ganzen Welt überall. Und man kennt sich dann auch. Und das ist ziemlich cool.
Und so ist das Athos dann eigentlich auch nach Wien gekommen.
Ganz genau.
Deshalb, das ist das Gym von euch.
Genau, ja, so ist 2019, genau vor Covid, haben wir dann die Affiliation bekommen.
Mhm.
Und so haben wir dann Athos nach Wien geholt.
Das ist schon ganz genau. Echt krass. Du hast einen Wettkampf gehabt in der O2 Arena in London.
Genau, ja.
Erzähl mir davon.
Raw Grappling.
So cool. Ist das die geilste Location ever gewesen?
Es war das wirklich coolste Ereignis, wo ich jetzt, was Jiu-Jitsu-mäßig angeht, teilnehmen durfte.
Das denke ich mir. Vor allem ist es echt eine große Arena.
Es war riesig. Es war halt nicht die O2 Arena. Also es war so eine kleinere Halle, aber es war auch halt in der O2 Arena. Es war wirklich ein Hammer, weil wir sind hingekommen, der Ali und ich, haben das Gewicht gemacht einen Tag vorher. Dann hat es ein Buffet gegeben, Fotos wurden gemacht, Interviews und so weiter. Für Jiu-Jitsu war das wirklich, wirklich cool. Und es war ein super Fight, 10 Minuten, Submission only. Und es war super cool, bis auf den Punkt hin, dass ich eben den Kampf durch die Ref-Decision verloren habe. Die haben mich wirklich bestohlen. Jeder kann sich den Kampf nochmal ansehen auf Flow Grappling. Den Kampf habe ich, es war eigentlich Submission Only und dann nach 10 Minuten war es vorbei und ich habe den Typ, glaube ich, 2-mal gemountet, 2-mal den Rücken geholt, habe 3 Submissions drinnen gehabt und dann hat der andere Typ gewonnen.
Oh Gott,
und
ich gemein.
Es war unnötig. Also ja. Ich finde, wir haben an Kredibilität verloren, weil es sollte halt einfach der besser war, gewinnen. Und das Coole war aber, dass unser Kampf haben sie als einzigen keine Highlight-Videos reingeschnitten, weil sie es nicht konnten, weil der Typ nichts gemacht hat.
Oh mein Gott.
Das heißt, mein Kampf war der einzige in den ganzen Videos dann, wo es kein Highlight-Video gegeben hat.
Boah, das ist schon peinlich. Sag eh schon alles.
Ich fand es ziemlich cool. Also ich habe dann die Highlights selber rausgeschnitten und dann auf meiner Instagram-Seite
gepostet.
Und ja, aber cool, ist ja wurscht. Aber die Erfahrung war ziemlich cool. Schon bis auf die Entscheidung halt, war es ziemlich professionell aufgebaut. Man hat 2 verschiedene Räume dann oben gehabt, so ein VIP-Raum, wo wir uns aufwärmen konnten. Die eine Seite war da, die andere war dort. Es war ziemlich cool, es hat sich ziemlich cool angefühlt, dort mitzumachen. Ja.
Vor allem, weil es so eine Wertschätzung ist, wenn der Sport einfach so groß dargestellt wird.
Ja, super cool.
So professionell.
Wir sind dort hingekommen, ich habe Plakate von mir gesehen, die hängen in London.
Wie cool, hast du die runtergerissen und mitgenommen?
Nein, leider nicht, weil die waren halt in diesem
okay,
Fenster drinnen. Ja, ich konnte sie nicht mitnehmen. Schade. Aber ich habe es fotografiert und alles. Und das war ziemlich cool dann auch zu sehen, so ja, Raw Grappling Championship Today in der O2 Arena. Es wird halt, das läuft so durch und das ist cool. Heute dort. Und das war schon ziemlich cool.
War das eine deiner Lieblingsreisen?
Ja, war es schon. Ja. War schon.
Weil du warst echt, glaube ich, schon gefühlt überall.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, ohne Jiu-Jitsu wäre ich auch nicht so in der Welt rumgekommen. Ja. Also das hat mir echt die Welt geöffnet, muss ich sagen, der Sport. Ich glaube, mein Leben wäre auch ganz anders verlaufen, hätte ich den nicht zu diesem Sport gefunden.
Wärst du immer in der Bäckerei?
Nein, das nicht. Aber ich hätte sicher irgendeinen anderen Job, wo ich wahrscheinlich unzufrieden wäre und was mir nicht gefallen würde.
Hast du Jiu-Jitsu schon mal auf der Straße anwenden müssen eigentlich?
Ich habe es oft anwenden müssen, als ich an der Tür gearbeitet habe.
Okay, macht Sinn.
Also da habe ich es viel anwenden müssen. Ja. Ich kämpfe so viel untertags, dass ich Situationen auch aus dem Weg gehe.
Ja.
Ganz ehrlich, es macht keinen Sinn. Also überhaupt heutzutage.
Unnötige Energie.
Ja, es ist so, macht überhaupt keinen Sinn. Aber beim Arbeiten habe ich es voll und übel anwenden müssen, weil einfach, bevor ich jemanden haue, würge ich oder mach halt ein paar Armhebeln und solche Sachen.
Kriegst du keine Probleme mit der Polizei?
Ganz genau, ja. Und die Leute wissen ja nicht einmal, was passiert ist. Also wenn jemand bewusstlos gewesen ist.
Können sie nicht mehr erinnern. Gehst dann halt weg.
Ja, genau. So. Das ist oft passiert, die Leute sind aufgewacht. So.
Ja.
Was ist denn passiert? So, nichts, du bist unten eingeschlafen. Dich raustragen müssen.
Verletzungen, wie schaut es aus mit Jiu-Jitsu? Falls ich doch Bock habe anzufangen, wie groß ist die Gefahr?
Ach so, beim Jiu-Jitsu gibt es keine Verletzungen.
Ah, sagt derjenige, der Bandscheibenvorfall hat.
Den ersten habe ich durchs CrossFit bekommen, möchte ich dazu sagen. Ja.
Falsche Technik, zu viel Gewicht.
Ja, ich glaube, damals der Trainer war halt unprofessionell und da haben wir One Rep Max mit Good Mornings gemacht und das war dann so. Jetzt im Nachhinein, wo ich jetzt mehr weiß, denke ich mir, wieso macht man das?
Es ärgert mich so sehr, wie dieses CrossFit kommen ist, weil ich Sport studiert habe, Sportwissenschaften, einen Master gemacht habe und ich sehe das und ich weiß, welche Technik passt. Und du siehst einfach, wie die CrossFit in Menschen beibringen möchten, die noch nie in seinem Leben Sport gemacht haben, wo sie nicht drüber schauen, wo ein Trainer 50 Leute irgendwie drillt und du denkst dir so, na, schlechte Technik, die werden die Knie verhauen, die werden sich alles verhauen.
Alles, ja, leider.
Ich finde das auch. Mich so sehr.
Ich finde es generell im Kraftsport ist es, es ist ja auch ein Sport. Das heißt, wieso denken die Menschen, ich schreibe mich jetzt ins Fit-In ein um 20 Euro und ich kann einfach selber jetzt ein Krafttraining aufbauen.
Ja.
Du musst es lernen wie alles andere auch. Du bist ein Anfänger, du brauchst jemanden, der dir das zeigt. Und ich finde das so blöd, dass die Leute einfach denken, na, ich gehe jetzt an die Geräte und mach's einfach. Mhm. Und dann verletzen sie sich noch viel schlimmer. Also wenn man da keinen guten Coach hat, dann ist es genauso ein Blödsinn wie jetzt Jiu-Jitsu über YouTube zu lernen.
Stimmt, ja. Bekommst du eigentlich nur blaue Flecken?
Nein, da hat sich mein Körper dran gewöhnt.
Wirklich?
Ja.
Das ist jetzt sicher Fake News, es tut mir leid für das, was ich jetzt sage. Ich habe wo gehört.
Okay.
Dass, die ersten paar Jahre bekommst du immer blaue Flecken, aber damit es besser wird, vor allem bei Frauen ist es so, die haben zu wenig Kalzium oder Kalziummangel. Okay. Anscheinend kann man einmal im Jahr sich eine Calcium-Infusion geben lassen und dann würden anscheinend die blauen Flecken nicht so schnell kommen.
Mm.
Hast du davon schon mal was gehört oder ist das völliger Bullshit?
Das ist jetzt einmal, also ich weiß, vielleicht stimmt das ja auch,
das
kann ich jetzt nicht sagen.
Ich wollte es so gescheit recherchieren, aber die Zeit war ein bisschen so knapp leider.
Ich kann aus meiner Erfahrung halt geben, wenn ich jetzt länger verletzt war und ich komme zurück, habe ich die ersten paar Wochen auch überall blaue Flecken wieder. Aber es ist ja nicht jetzt, weil jemand draufhaut, sondern du hast einen anderen Körper auf dir liegen. Das heißt, das ganze Gewicht ist auf deinen Armen abgelegt oder auf deinen Beinen. Und natürlich kennt dein Körper das nicht, weil wann war das letzte Mal, dass so viel Gewicht auf deinem Innenseite im Oberschenkel war, wenn man jetzt ein Knee-Cut machen möchte.
Ja.
Also eine bestimmte Technik für die Zuhörer, die sich jetzt nicht auskennen.
Und für die Silvana.
Aber wir können es also auf YouTube nachschlagen.
Ja.
Knee-Cut.
Ja.
Aber das legt sich mit der Zeit. Bei den Frauen dauert das ein bisschen länger. Also ich glaube einen Monat oder so und dann sieht man die blauen Flecken nicht mehr.
Okay.
Also einen Monat so 2-3 Mal die Woche trainieren und dann, dann sollte das in Ordnung klappen. Sein. Ja, genau.
Wahnsinn. Ich finde es ja so schön, weil der Sport, ich sag's da immer, jeder Sport, aber auch Shishitsu, der hilft so sehr, sich selbst zu entwickeln. Nicht nur im Körper, sondern auch überhaupt den Menschen, sich selber besser zu machen, die mentale Einstellung zu stärken. Kinder werden auch gefördert, was ich auch total cool finde, weil die Kinder heutzutage ist auch wieder ein eigenes Thema irgendwie, das viel zu groß jetzt wäre, darüber zu reden. Aber
boah, da können wir auch nochmal eine Stunde drüber reden. Ja. Na, auf alle Fälle mental ist es so, was eben, weil wir jetzt die Kinder kurz angerissen haben.
Wir haben gerade alles reingehaut.
Ich finde, heutzutage wird den Kindern einfach viel zu viel...
sie werden in Watte gepackt.
Genau.
Ganz ehrlich.
Also. Ganz genau. Die Kinder, alles machen sie so gut und sie sind die Besten in allem.
So pädagogisch alles und darfst nichts mehr sagen und ganz die Lehrer dürfen nichts mehr sagen.
Ganz genau. Immer sind alle anderen schuld.
Ja. Und
das ist aber, wenn du dein Kind ins Jiu-Jitsu schickst, es wird verlieren. Es ist ganz egal, wie viel Geld die Eltern haben oder wie viel nicht. Du wirst, dein Kind wird verlieren, dein Kind wird lernen zu verlieren und dein Kind wird dadurch auch damit auch wachsen. Mhm. Das heißt, ich kann jedem Elternteil nur empfehlen, das Kind in irgendein Kampfsportgym einzuschreiben. Egal, ob es jetzt Jiu-Jitsu ist, Muay Thai, Thai-Boxen, Boxen, Kickboxen, Judo, Ringen. Das sind alles so Sportarten, wo die Kinder zu 100% irgendwann einmal verlieren werden. Und ich finde, das ist gut für die Kinder. Und das muss so sein.
Ja. Und wie man sieht, von deinen Niederlagen hast du auch extrem gelernt. Und die meisten werden ja nur besser durch die Sachen, wo sie verloren haben.
Ja, das zeigt ja, wenn man nicht zu ignorant ist. Es gibt manche Menschen, die...
Aber die hören dann auf.
Ganz genau. Ja. Oder sie reden sich's gut.
Ja.
Es ist so, man darf auch nicht ignorant sein. Man muss sein Ego zurück, man muss es einstecken. Ich habe es ja auch lernen müssen in meinem Kopf. Ja auch, ich habe verloren, dieser Penner hat gewonnen und bla bla bla. Aber der ist ja nicht schuld, weil er besser war als ich jetzt. Oder der Referee ist nicht schuld. Außer bei meiner Niederlage jetzt in London. Aber nein, aber man muss schon auch ehrlich zu sich selber sein. Wenn man das nicht schafft, dann...
wird mir sowieso nicht gut.
Nein. Ich meine, gestern auch. Ich habe jetzt gestern gekämpft in Graz.
Mhm.
Es waren zwei Leute im Bracket, also ich und noch ein Typ. Und wir waren gleich im Finale. Es war 0-0, keine Advantages, nichts. Und es war dann Ref Decision und er hat gewonnen. Zu Recht, ich habe zu wenig gemacht. Ich hab zu wenig attackiert, ich war sehr passiv, er war halt ein bisschen aktiver, war halt so. Das war halt nicht gut von mir und deswegen muss ich das jetzt ändern. Ja. Und das müssen halt die Leute auch akzeptieren. Wenn sie das nicht machen, dann werden sie es schwer haben, auch besser zu werden.
Win or learn,
wie ganz genau. Immer sag. Es hört sich immer so leicht an, aber
ist schwer.
Ich habe mein Ego extrem zurückschalten müssen. Ich habe ein großes Ego gehabt.
Ja.
Ich habe sicher noch immer eins, aber es ist sicher besser, als es jetzt am Anfang war. Und Jiu-Jitsu ist ein Ego-Breaker, weil du wirst klopfen müssen, ganz egal.
Charakterentwicklung durch Jiu-Jitsu.
Hundertprozentig.
Ja. Du, ich weiß, du musst los. Du gehst halt nur zu deiner Oma Mittagessen.
Stimmt.
Apropos Essen, letzte Frage.
Ja.
Ich habe gehört, weil ich höre manchmal gern, also du hast einen Podcast nebenbei, was ich total cool finde. Haben wir die ganzen Folgen angehört.
Ja, super cool.
Da hast du mal irgendwo erwähnt, dass wenn du selber kochst, du würzest fast gar nichts.
Ja.
Und das finde ich so cool, weil ich hasse Gewürze auch. Also ich tue nie wirklich, nicht einmal Salz wirklich rein.
Ja.
Und meine Mama hasst das. Und meine Mama hört immer den Podcast und die wollte einfach nur mal eine Meinung hören, die gleich ist wie ich. Was Gewürze betrifft. Warum würzest du nicht wirklich deine Gewürze?
Weil ich faul bin.
Du bist faul, okay.
Ganz genau. Es geht nur darum, mir schmeckt natürlich alles salzig besser und ich salze danach auch extrem viel.
Okay.
Aber ich bin einfach faul.
Du bist faul, okay. Ich mag den Geschmack von Lebensmitteln, die einfach nicht verfälscht worden sind durch Gewürze. Weil ich hasse es, wenn ich nur Gewürze rieche und nicht mehr den Kürbis.
Naja, zum Beispiel. Stimmt. Ja. Ich rede jetzt auch vom Fleisch. Also Fleisch muss man schon ein bisschen würzen. Ja, alles andere ist mir eigentlich ziemlich. Aber mein Hauptgewürz ist Salz.
Okay.
Das ist. Ne? So, das mache ich schon sehr. Also.
Das hat mich nur interessiert, warum.
Okay. Ja, nein, es ist einfach nur Faulheit. Also alles, ich bin ziemlich faul, außer es kommt zum Training fürs Jiu-Jitsu, dann mache ich alles. Alles andere vergesse ich oder mach's nicht. Oder
verstehe.
Ich bin einfach faul.
Was ist dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen? Ich esse sehr gerne Pizza.
Wirklich?
Ja, also napolitanische Pizza.
Okay.
Meiner Meinung nach die beste Pizza ist die Tesla Pizza. Okay. Dort gibt es einen authentischen italienischen Pizzaiolo und der macht eine sehr, sehr geile napoletanische Margarita.
Das klingt urgut. Verdammt.
Ja, ich muss jetzt eh Gewicht cutten, das heißt, ich werde auch keine Pizza mehr bekommen die nächsten Monate.
Was gibt's bei der Oma? Das dürfte sicher auch recht deftig werden, oder?
Ja, also meine Oma hat sicher Balkanküche fusioniert, halt mit ein bisschen gesund, seitdem...
Seit sie Krebs gehabt hat.
Ja. Genau, es kocht gesünder, versucht auch für sich selber besser zu kochen und es wird auf alle Fälle Cvapcici geben. Dann schauen wir mal, was es
noch gibt. Das klingt super gut. Ich wünsche dir viel Spaß.
Dankeschön.
Mahlzeit und danke fürs Kommen.
Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. War sehr, sehr toll. Dankeschön.
Danke. Das war Podcast Folge 104 mit Antonio Stanic. Für alle Fragen zum Brazilian Jiu-Jitsu schreibt's am besten dem Toni. Im Übrigen, herzlich willkommen im neuen Monat. Für mich geht's jetzt nach Kärnten. 2 Wochen mehr oder weniger Urlaub. Am Montag wird es natürlich trotzdem wieder eine weitere Folge geben. Ich freue mich drauf und hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid. Habt eine wunderschöne Woche. Viel Spaß beim Training und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.